grüße euch ganz herzlich. Hoffe, ihr seid gedanklich frisch. Hoffe, dass ihr die nächste halbe Stunde nicht so empfindet als einen altbekannten Bestandteil eines Gottesdienstes, sondern tatsächlich als einen Moment, dass wir sagen, Herr, hier sind wir, hier ist dein Wort, wir haben die Ruhe und die Zeit an einem Sonntagmorgen, wir wollen hören, Herr. Lass uns hier wirklich ganz bewusst hinhören auf das, was der Herr uns heute Morgen zu sagen hat und womit er uns in die nächste Woche entlassen will. Vor gut 150 Jahren hat der bekannte Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard eine Gegenüberstellung formuliert, die eigentlich bis heute nachhallt und mitunter sogar Ausgangspunkt für ganze Bewegungen ist. Søren Kierkegaard formulierte folgende Gegenüberstellung. Ich hoffe, ihr könnt es da hinten gut mitlesen, aber ich lese es hier nochmal laut vor. Und er sagt, die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Wege. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanze Jesu. Die Nachfolger wenden sich gerne willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Auf sie kann er verzichten, auf Nachfolger nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Text hier lest. Bei mir kommen ganz, ganz viele Fragen hoch. Und die erste Frage ist tatsächlich die, dass ich mir die Frage stelle, ist das denn wirklich so? Kann ich hier diese zwei Parteien aufbauen und kann ich unterscheiden zwischen Bewunderern und wirklich Nachfolgern? Kennt die Bibel solche Gedanken? Kennt die Bibel solche Unterscheidung? Mir fällt sofort Johannes 6 ein, wo ich sagen muss, ja. Ich glaube, die Bibel kennt solch eine Unterscheidung und die Bibel selbst trennt zwischen Bewunderern und wirklichen Nachfolgern. Johannes 6, nachdem Jesus eine sehr intensive, sehr harte Rede von sich gegeben hat, in Anschluss an das Brotvermehrungswunder, lesen wir in Vers 60 folgende Reaktion der Menschen, die hier tatsächlich erstmal als Jünger tituliert werden. Also es waren Menschen, die lange mit Jesus mitgegangen sind, auf ihn gehört haben, von ihm gelernt haben. Und wir lesen, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und später Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Ja, die Bibel selbst macht diese Unterscheidung zwischen Bewunderern, die ein Stück weit mit Jesus mitgehen, einiges auf sich nehmen, aber irgendwann mal an eine Grenze kommen und sagen, bis hierhin und nicht weiter, Jesus, das ist hart zu hören, ich folge dir nicht mehr. Auf der anderen Seite eben Nachfolger, ein Petrus, der sagt, Herr, wohin soll ich gehen? Und ich gehe mit dir trotz dieser harten Rede, vielleicht sogar wegen dieser harten Rede, mit dir weiter in meinem Leben. Wenn die Bibel selbst also zwischen Bewunderern und Nachfolgern unterscheidet, ist die zweite Frage, die sich mir aufdrängt, Andreas, wie ist es bei dir? Wo stehst du in diesem Spannungsfeld zwischen Bewunderer und Nachfolger? Welche Kämpfe kämpfst du dort? Und ich glaube, es geht euch allen, geht euch allen so, die wir wirklich Nachfolger sein wollen. Wir wollen nicht auf dem Stand des Bewunderers stehen bleiben. Ich setze mal voraus, wir alle wollen Nachfolger sein. Ich stelle mir die Frage, Herr, wenn ich wirklich Nachfolger sein will, was heißt das denn für mich? Was sind die großen Parameter? Was sind die großen Voraussetzungen, die großen, lass mich das mal so sagen, Ereignisse, die in meinem Leben zu finden sein müssen, damit ich wirklich Nachfolger sein kann und nicht auf der Stelle oder auf dem Status des Bewunderers verweile. Ich möchte mit euch heute Morgen in einen Text hineingehen, Lukas Kapitel 5. Ein Text, den viele von euch kennen, der mich aber in diesem Sommer ganz massiv herausgefordert hat. Es ist das Wunder des Fischfangs, sage ich mal, in das zügig hineinsteigen. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, auf den Knien zu Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Zunächst einmal merken wir in diesem Text eine ganz handfeste Zuspitzung. Wenn ihr nochmal schaut in den Versen 1 bis 3, da beginnt Lukas diese Szene recht breit. Ja, Jesus ist unterwegs, viele Leute hören auf ihn, eine große Menschenmasse ist um ihn herum, Jesus will sie belehren und so kommt es eben zu der Predigt. Ab Vers 4 spielt diese Eingangssituation, die Menschen sind um Jesus herum, es sind so viele, dass Jesus auf den See ausweichen muss und er predigt. All das spielt ab Vers 4 keine Rolle mehr. Lukas berichtet uns nicht, was Jesus gepredigt hat, spielt keine Rolle mehr. Lukas berichtet uns nicht, wie die Menschen auf die Predigt reagiert haben, ist Lukas völlig egal. Er konzentriert sich auf einmal nur noch auf Simon Petrus. Wenn ihr mal hineinschaut in Vers 6, da merken wir, dass das Boot, in das Jesus hineingestiegen ist, dass da mehrere Menschen in dem Boot waren. Hier ist wiederholt vom Plural die Rede. Aber von diesen mehreren Menschen, die im Boot waren, wo auch Simon Petrus da war und in das Jesus hineingestiegen ist, lesen wir von keiner Reaktion der anderen in dem Boot, nur die von Simon Petrus. Also eine deutliche Zuspitzung. Lukas möchte hier die Begegnung zwischen Jesus und Simon Petrus in den Vordergrund rücken. Darum geht es ihm. Alles andere dient einer Einführung, aber der Kernpunkt ist die Begegnung zwischen Jesus und Simon. Eine Begegnung, die Simon Petrus massiv verändert. Ich möchte mit euch Lukas 5 einmal ganz grob einordnen, bevor wir in den Text hineingehen. Wo befinden wir uns hier in der Biografie des Simon Petrus? Ich glaube, wenn wir mal alle Texte zusammennehmen und sie vergleichen und ins Verhältnis setzen, können wir folgende Chronologie aufstellen. Wir haben zunächst einmal Johannes 1, die Verse 40 bis 42. Da berichtet Johannes davon, dass Andreas, der Bruder des Simon Petrus, von Jesus Wind bekommt, Jesus kennenlernt und nicht anders kann, als seinen Bruder Simon Petrus zu Jesus zu führen. Also die erste Begegnung zwischen Jesus und Simon wird hervorgerufen durch seinen Bruder Andreas. Er führt ihn zu Jesus. Hier lernt er Jesus das allererste Mal kennen. Dann haben wir die Berufungserzählung, wie sie uns Matthäus und Markus überliefern. Also das Ereignis, wo Jesus sich aus dieser ganz großen Schar von Nachfolgern und Jüngern, die 12, herausruft, darunter eben auch Simon Petrus. Ich glaube, von dieser Berufung können wir sagen, dass es eine Berufung war, gepaart mit einem noch recht allgemeinen Nachfolgen. Simon ging anscheinend noch seinem Beruf nach. Er war mit Jesus unterwegs, Jesus war auch in seinem Haus. Lukas berichtet, dass Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat, er kam zu ihm nach Hause. Ja, er war mit Jesus unterwegs, ja, Jesus hatte schon Wunder getan, aber Simon Petrus ging immer noch ein Stück weit seinem Beruf nach. Er war immer noch Fischer, das lief parallel. Dann kommt Lukas 5. Ein ganz neues Ereignis, eine ganz neue Begegnung mit Jesus, die dazu führt, dass Petrus seinen Beruf aufgibt, Vers 11, die Boote liegen lässt und jetzt umfassend nachfolgt. Man könnte jetzt noch viele Stationen hier hinzufügen, aber der letzte Knackpunkt wäre dann wahrscheinlich der, dass Jesus sagt, und jetzt sende ich dich aus, Petrus, mit deinen Elfen, und jetzt geh in den Dienst. Der in den Zwölferkreis berufen wurde, ein Stück weit das Ganze parallel lief, noch mit seinem Beruf, jetzt in Lukas 5 von dem Bewunderer Petrus der Nachfolger Petrus wird. Jetzt wird es umfassend, jetzt wird es ganzheitlich. Jetzt verlässt er sein Fischereiunternehmen, was er hatte wahrscheinlich ein kleines gehabt, und jetzt folgt er Jesus. Liebe Leute, das ist für uns, die wir Nachfolger sein wollen. Das ist für uns, die wir tagtäglich darum kämpfen und sagen, Herr, ich will in meinem Alltag stets diesen Kampf kämpfen und wirklich Nachfolger sein, ist das ein zentraler Text, weil er hier genau diese Parameter festlegt. Was macht Petrus jetzt zum Nachfolger? Was ist der Knackpunkt, dass es von einem Bewunderer ein Nachfolger wird? Im Mittelpunkt dieses Ereignisses, lass mich das mal ganz kurz skizzieren, steht das Verhältnis zwischen diesem Mann Simon Petrus und Jesus Christus, der in sein Boot steigt. Und dieses Verhältnis wird uns aus zwei Perspektiven kurz beschrieben. Zum einen ist es das Verhältnis zwischen Jesus und Simon Petrus vor dem Wunder. Hier sagt Lukas nicht sehr viel, aber doch etwas, was wir bedenken können und auch müssen. Dieses Verhältnis ist gekennzeichnet zum einen von Gehorsam. Da ist ein Fischereiexperte, der wenig Erfolg hatte in der Nacht, der nichts gefangen hat, und da kommt Jesus, alles andere als ein Experte, und sagt Simon nochmal. Simon am helllichten Tag. Simon wirft das Netz aus, dort wo es am tiefsten ist. Und Simon, wieder besseren Wissens, sagt, okay Herr, ich mache es. Ja, auch hier merken wir, es gibt auch durchaus jetzt schon Gehorsam im Leben des Simon. Zweitens fällt hier auf, dass das Verhältnis zwischen Jesus und Simon vor dem Wunder durchaus von Anerkennung gekennzeichnet ist. Vers 5, da gibt Jesus den Befehl, Simon, fahr hinaus. Und Lukas schreibt in Vers 5, und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister. Und hier spricht Simon ihn mit einem sehr speziellen Wort an. Hier haben wir einen griechischen Begriff stehen, Epistates, der durchaus Anerkennung ausdrückt, der durchaus Achtung ausdrückt. Aber bei aller Achtung und bei aller Anerkennung ist es doch ein einengender, ist es doch ein reduzierender Begriff. Epistates meint, ja, du hast Autorität, ja, ich anerkenne dich, aber nur in ganz speziellen Bereichen. Du bist nicht die umfassende Autorität. Epistates meint, oder es beschreibt eine Person, die in einem bestimmten Bereich Autorität hat, in einem bestimmten Bereich Anerkennung verdient, nicht umfassend. Jetzt ist also der Fischer Petrus hier auf dem Boot und Jesus sagt, komm, wir fahren hinaus. Und Petrus sagt, ja, Meister, in Sachen des Fischfangs hast du jetzt Autorität. Du bist hier jetzt mein Meister und ich füge mich dir. Anerkennung ja, aber dennoch reduzierend, dennoch einengend. Und dann kommt das Wunder, das werden wir jetzt aus zeithalber Gründen jetzt einfach mal ein Stück weit überspringen, und wir schauen mal, was ändert sich in dem Verhältnis Petrus und Jesus nach diesem Wunder. Zum einen können wir sagen, das macht der Text hier sehr deutlich, Petrus überkommt ein Schrecken, ein Erschaudern. Hier macht Petrus die Erfahrung, wie auch viele, viele Leute vor ihm, auch im Alten Testament, dass ein sich nahen Gottes bei den Menschen eine heilige Furcht, ein ehrfurchtsvolles Erschrecken hervorruft. Hier kommt Gott mir greifbar nah. Und ich, der ich ein Sünder bin, für mich ist es gefährlich, wenn Gott mir so nahe kommt. Es ist nicht ohne Risiko. Und diese Erfahrung macht Petrus und er erschrickt sich. Und dieses Erschrecken ist schon ein erstes Zeichen dafür, dass er Jesus jetzt auf einmal ganz anders sieht. Er kniet sich vor Jesus nieder, ein Akt der Huldigung und der Anerkennung. Was damit zu tun hat, dass er sich selber jetzt als Sünder erkennt und er weiß, wer jetzt vor ihm steht. Und weil er weiß, wer vor ihm steht, kann Simon nicht anders, als sich als Sünder zu erkennen. Und das ist schon paradox. In dem Erleben der unmittelbaren Gottesnähe, hier ist der Sohn Gottes, hier ist Gott selbst in meinem Boot, erkennt Petrus die innere Gottesferne. Geh weg, Herr. Du bist mir so nah, dass ich nicht anders kann, als zu sagen, geh weg. Du bist Gott. Und ich erschrecke mich, weil du vor mir bist. Das Ganze gründet darin, dass Petrus jetzt zu Jesus nicht mehr Epistates sagt, sondern Kyrios, Herr. Kyrios ist ein Begriff, der in der damaligen Zeit ganz stark im Gebrauch war, der ganz stark geladen war von der Bedeutung her. Vor allem auch die römischen Kaiser haben sich Kyrios nennen lassen. Und jemand, der sich Kyrios hat nennen lassen, der beanspruchte damit quasi den Tatbestand, ich bin uneingeschränkter Herr. Ich bin absolute Autorität. Ich stehe über allem und ich bestimme über allem. Und das erkennt Petrus hier. Und dieses Herr ist hier nicht einfach nur eine Anrede, sondern es ist tatsächlich ein Titel Gottes, den hier der im Neuen Testament immer wieder so auch für Jesus als ein Titel gebraucht wird. Sehr schön deutlich wird es zum Beispiel in 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 19. Schaut mal, da sagt Paulus Folgendes. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, jetzt habe ich die Stelle leider vergessen, oder ich habe die falsche Stelle hier aufgeschrieben. Ja, das ist, die Stelle lassen wir jetzt mal. Auf jeden Fall werde ich nachher mal da schauen, da sagt Paulus Folgendes, wir haben Christus gepredigt als Kyrios in eurer Mitte. Als Herr in eurer Mitte. Ich werde euch die Stelle nachher mal nachreichen. Aber das, was Paulus in 2. Korinther sagt, nämlich wir haben Christus in eurer Mitte als Herr, als Kyrios gepredigt, als absolute Autorität, das erkennt Petrus schon hier. Von einem Epistates, von einem Meister, Anerkennung in bestimmten Bereichen hin zu einem Kyrios, Herr, Christus, du bist der Herr, absolute Autorität. Und so kann Petrus nicht anders, als nach dieser Begegnung alles stehen und liegen zu lassen und in die Nachfolge zu gehen. Liebe Leute, ich möchte mal zwei Gedanken aus dieser Begegnung ableiten für uns und für unseren Kampf, den wir kämpfen, wenn wir wirklich Nachfolger sein wollen. Das Erste, was mir hier einfällt oder auffällt, ist das, dass ich das mal so formuliert habe, die Entscheidung zur Nachfolge erwächst bei Simon aus der Offenbarung der Erkenntnis des Wesens Jesu Christi, dessen, den er tatsächlich nachfolgen will und nachfolgt. Herzstück wahrer Nachfolge ist die tiefe, persönliche Kenntnis dessen, wem ich folge. Und ich finde es so spannend in den Evangelien, dass dieses Ereignis im Leben des Petrus kein einmaliges Ereignis war. Dass diese Offenbarung des Wesens Jesu, wo ein Petrus von einem Epistates, Meister, hin zu einem Kyrios, Herr, dass es nicht nur am Anfang war, nach dem Motto, ich zeige mich einmal und dann ist gut, Petrus. Nein, Petrus und die Jünger wurden von dem Herrn mit vielen, vielen anderen Situationen beschenkt, wo sie neu Christus erkannt haben, wo sie neu Facetten in den Blick bekommen haben. Ich denke an die Stillung des Sturms. Einige Zeit mit Jesus unterwegs waren, dass sie sich wundern, und da kommt die Formulierung, wer ist dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich denke an die Situation, wo Jesus auf dem See geht und den Simon Petrus auf dem Wasser begegnet. Und nach der ganzen Szenerie, als sie wieder im Boot waren, lesen wir in Matthäus 14 von der Reaktion, dass sich die Jünger wieder auf den Boden werfen und dann kommt die Reaktion oder das Bekenntnis, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich denke an die Verklärung. Dass unter anderem wieder Petrus mit Jesus auf dem Berg und Jesus wird verklärt, Mose und Elia sind da, Jesus redet mit Mose und Elia, Jesus Angesicht strahlt, Jesu Kleider strahlen, Petrus wacht auf, bekommt davon Wind und bemerkt, was hier passiert und die Reaktion ist, Herr, ich baue dir Häuser, lass uns hier bleiben, ich baue für dich eine Hütte, für Elia und für Mose, aber wir wollen diesen Zustand festhalten, Herr, ich sehe dich verherrlicht, komm, wir bleiben hier, ich baue sogar Häuser. Er hat hier etwas gründlich missverstanden, aber hier merken wir, Jesus schenkt Petrus und den Jüngern immer wieder diese Momente der tiefen Erkenntnis. Und immer wieder darf Petrus staunen. Und wir merken, wenn wir mal 2. Petrus Kapitel 1 aufschlagen, oder wenn ihr das mal aufschlagen wollt, die Verse 16 bis 18, dass Jahre später im zweiten Brief Petrus genau von diesem Verklärungsereignis nochmal spricht. Und wir merken, wie in 2. Petrus 1, 16 bis 18, er ist immer noch berührt davon. Jesus hat ihn sein Wesen schauen lassen, nicht nur einmal, sondern wiederholt. Und das trifft ihn und das bewegt ihn. Lukas Evangelium, die alles andere ist als einfach. In eine Nachfolge, die herausfordert, die vielleicht sogar Angst machen kann. Später in Lukas 9, wird Jesus zu diesem Petrus, unter anderem zu diesem Petrus und zu den anderen Leuten sagen, die Vögel des Himmels haben Nester, die Füchse haben ihren Bau, wo sie sich niederlassen können und Ruhe haben können. Der Sohn des Menschen, wird Jesus sagen, hat nichts von dem. Keine Bequemlichkeit, keine Heimat. Und wenn ihr mir nachfolgt, bedeutet entsprechendes auch für euch. Jesus wird später sagen, mir nachzufolgen bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen. Jesus wird später sagen, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Petrus geht hier also in eine Nachfolge, weil er Christus erkannt hat, die alles andere ist als einfach. Aber wisst ihr, ich glaube, diese Momente, keinen Platz zum Ruhen zu haben, sich selbst zu verleugnen, wie Schafe unter die Wölfe gesandt zu werden. Ich bin fest davon überzeugt, diese Dinge stellen nicht die wirklich große Gefahr für einen Christen dar. Sondern im Gegenteil, da wo wir diese Gefahrenmomente erleben und Christus im Blick haben, da fördern sie eher unsere Nachfolge. Tertullian hat diesen bekannten Satz formuliert, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Hier spielt auf diese ganze Christenverfolgung im 2. Jahrhundert an, wo Leute hingerichtet wurden, verfolgt wurden, aber treu geblieben sind und trotz dieser harten Umstände an Christus festgehalten haben, nachgefolgt sind. Und Tertullian sagt, das ist das Fundament der Gemeinde. Das fördert er. Wisst ihr, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn Jesus Christus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann habt ihr nichts, wo ihr euer Haupt hinlegen könnt. Dann sagt er das aber auch als jemand, der im gleichen Atemzug sagt, aber ich bin euer Versorger. Und kümmert euch um nichts und macht euch keine Sorgen. Wenn Jesus sagt, Nachfolge bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen. Dann sagt Jesus das aber auch als eine Person, die sagt, aber ich schenke euch Leben in voller Genüge. Wenn Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, dann sagt das Jesus als der gute Hirte. Das sind nicht die gefährlichen Momente für einen Christen, die mich von der Nachfolge abhalten könnten. Wisst ihr, ich bin fest davon überzeugt, der wirklich gefährliche Moment für einen Christen ist der, wo Bequemlichkeit mich gefangen nimmt und Trägheit mich lähmt. das ist gefährlich. Es sind Momente, wo ich den Glauben nur verwalte, und zwar so, dass dessen Ausleben am besten so zu geschehen hat, dass es am wenigsten Mühe macht, wo Jesus aus dem Blickfeld verschwindet und Unwichtiges wichtig wird. Ein Moment, den Jesus in Offenbarung 3 mit dem Satz bewertet: Ach, wärst du doch nur warm oder kalt, aber du bist lau. Und so geht Petrus in diese Nachfolge hinein, die nicht einfach ist, die aber nicht das Gefährliche ist. Und für mich heißt das, ja, Andreas, ich möchte mich vor der Nachfolge nicht abschrecken lassen, sondern im Gegenteil, ich will in die Nachfolge fliehen, weil da ist mein Herr. Weil da, wo ich nachfolge, bin ich bei meinem Herrn, als der Versorger, als der mir Leben in volle Genüge gibt, als der gute Hirte. Und wenn wir hier wirklich nachfolgen wollen, liebe Leute, dann müssen wir darauf achten und wir müssen uns die Frage stellen, habe auch ich diese Begegnungen mit meinem Herrn? Ich glaube, die brauchen wir. Diese Momente, dass der Herr sich uns zeigt, hier bin ich und so bin ich, die brauchen wir genauso wie ein Petrus es brauchte, um vom Bewunderer zum Nachfolger zu werden, nach dem Motto, ich kann nicht anders. Ich habe mal in meinem Studium, in meinem Theologiestudium, ein Gedicht gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal vorgelesen habe. Wenn ja, dann nimm es mir bitte nicht übel, ich habe es vergessen. Aber ich lese es gleich noch einmal vor. Ein Gedicht, was mich zutiefst bewegt hat und seitdem eigentlich das die ganze Zeit begleitet. Dort heißt es folgendermaßen: Lass mich dir auf dem Berg begegnen, Herr, nur einmal. Du müsstest nicht einen ganzen Busch brennen lassen, nur einige qualmende Äste, und ich würde sicherlich dein Moses sein. Lass mich dir auf dem Wasser begegnen, Herr, nur einmal. Es müsste nicht auf dem White Rock See sein, nur auf einer Pfütze nach dem alljährlichen Dallas-Regen, und ich würde sicherlich dein Petrus sein. Lass mich dir auf der Straße begegnen, Herr, nur einmal. Du müsstest mich nicht auf der North Central Autobahn blenden, nur einige helle Lichter auf dem Weg zur Kirche, und ich würde sicherlich dein Paulus sein. Lass mich dir begegnen, Herr, nur einmal, egal an welchem Ort, egal zu welcher Zeit. Und ich fand es berührend. Diese Anlehnung an Mose, diese Anlehnung an Petrus, diese Anlehnung an Paulus, wo der Autor sagt, Herr, nur einmal und noch nicht mal in diesem Umfang, nur ähnlich. Und ich würde auch dein Mose, ich würde dein Petrus, ich würde dein Paulus sein, ich würde Nachfolger sein. Und dieses Gedicht hat mich richtig getroffen, als ich herausgefunden habe, wer es geschrieben hat. Es war ein Theologiestudent, der jahrelang sich mit der Bibel befasste, jahrelang im christlichen Milieu unterwegs war und am mehr oder weniger am Ende seines Studiums dieses Gedicht geschrieben hat. Herr, wo bist du? Lass mich dir begegnen. Und ich merkte, hey Andreas, es ist überhaupt keine Garantie, dass du 7 Jahre Theologie studierst und meinst, den Herrn zu begegnen. Nein! Leute, es ist keine Garantie, dass wir hier Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst kommen und meinen, der Herr wird mir begegnen. Nein! Ich kann 20 Jahre lang Bibelschullehrer sein und keinmal dem Herrn begegnet sein. Ich bin fest davon überzeugt. Wir können 50 Jahre lang zum Gottesdienst gehen und keinmal dem Herrn begegnet sein. Ich bin davon überzeugt. Lass mich dir begegnen, Herr. So wie Petrus dich neu erkannt hat. Nicht nur Meister, sondern Kyrios. Du bist der Herr und ich kann nicht anders. Was heißt das für mich? Wie kann ich das leben? Sicherlich müssen wir hier sagen, der Herr ist souverän und er kann Menschen begegnen, wie er will und wann er will. Er kann Menschen in Form eines Esels begegnen. Er kann Menschen in Form eines hellen Lichtes begegnen, bei Paulus. Ja, der Herr kann das. Ich habe mich mal vor ein paar Wochen mit einem guten Freund unterhalten. Ich habe ihn in den letzten Monaten eigentlich kaum wiedererkannt. Auf einmal brannte er so für den Herrn und er brannte für den Dienst. Er sprach die ganze Zeit von Gott und von der Bibel, hat alles ganz neu bewertet und betrachtet. Und ich dachte, Mensch, ich frage ihn mal, was ist passiert? Wir saßen in einem Café, haben Kaffee getrunken. Ich fragte dich, du, du bist für mich nicht wiederzuerkennen. Was ist in deinem Leben passiert? Woher kommt dieses Feuer? Woher kommt dieser Eifer? Und er sagte mir, weißt du was, Andreas, der Herr ist mir ganz neu begegnet. Und ich fragte, ja, wie denn? Und er guckte ein bisschen und ich habe gemerkt, er überlegte, soll ich das jetzt sagen oder nicht? Hat er den Mut zusammengefasst, sagte, gut, ich erzähl's dir. Sagt, ich saß in einem Café, ganz normal, mitten in der Woche, in der Stadt, habe einen Kaffee getrunken. Und auf einmal, sagt er, fiel mitten auf meinem Tisch im Café ein toter Vogel auf meinen Tisch. Und mein erster Gedanke, was ich diesen toten Vogel auf meinem Tisch sah, das bin ich. Ich bin eine christliche, geistliche Leiche. Und dieser tote Vogel, der auf seinem Tisch gelandet ist, sagte, der Herr hat mir sofort diesen Gedanken gegeben, das bist du geistlich, nicht zu gebrauchen. Der Herr kann so begegnen, ja, und wer bin ich, dass ich dem Herrn hier Fesseln anlege? Er kann uns souverän begegnen, wie er will, aber dennoch glaube ich, ist das die Ausnahme. Suchen, glaube ich, hat viel mit Gehorsam zu tun. Wisst ihr, ich glaube, es gibt zwei Arten von Gehorsam, die uns das Neue Testament sehr deutlich vor Augen stellt. Zwei Arten von Gehorsam, die verbunden werden mit der Erkenntnis Jesu Christi. Nämlich so, dass eine Art des Gehorsams zur Erkenntnis Jesu Christi führt und eine Art des Gehorsams, die von der Erkenntnis Jesu Christi herkommt. Und diese zwei Arten des Gehorsams, die funktionieren zusammen. Der Gehorsam, zu der zur Erkenntnis Jesu Christi führt, das ist eine Entscheidung oft. Der Gehorsam, der von der Erkenntnis wegführt, das ist eine Folge. Der Gehorsam, der zur Erkenntnis Jesu führt, kann auch mal mit Überwindung zu tun haben. Der Gehorsam, der von der Erkenntnis Jesu wegführt, hat ganz viel mit Antrieb zu tun, mit inneren Antrieb. Und wir merken hier bei Petrus, hier schwingen beide Dinge mit. Beide Arten des Gehorsams sind da. Jetzt kommt Jesus in sein Boot und sagt, Simon, fahr. Und er muss sich überwinden. Und er äußert seine Zweifel. Und er sagt eigentlich nicht, aber Herr, Meister, Epistates, ich mache es. Eine Überwindung, ein Gehorsamsschritt. Und dieser Gehorsam schenkt ihm Erkenntnis. Und diese Erkenntnis weckt einen neuen, viel tieferen Gehorsam. Und er geht konsequent, lässt alles hinter sich, hat einen starken inneren Antrieb. Beides gehört zusammen. Und wenn wir sagen, liebe Leute, wir wollen Nachfolger sein, wir wollen von einem inneren Antrieb in das Reich Gottes hineingetrieben werden und das Reich Gottes bauen und Gemeinde bauen, dann lass uns aber auch erst den ersten Schritt machen. Vielleicht in manchen Dingen tatsächlich erstmal gehorsam sein, wo der Herr uns dann wirklich mit Erkenntnis seiner Person und seines Wesens beschenkt. Einfach mal die Bibel zu lesen. Einfach mal gehorsam sein. Einfach mal Nächstenliebe leben. Auch wenn es mich etwas kostet. Auch wenn ich mich überwinden muss. Einfach mal zu sagen, Herr, und ich möchte jetzt Nächstenliebe praktizieren. Und dann praktizierst du die Nächstenliebe und du merkst, und jetzt zeigt sich der Herr. Und jetzt offenbart er sich mir. Und er schenkt mir eine neuere, einen tieferen Gehorsam, wo ich wirklich gehorsam sein will. Einfach mal in der Gemeinde mit anpacken. Einfach mal meinen Dienst sehen. Und du wirst merken, da wo du vielleicht am Anfang einfach mal mit anpackst, einfach mal gehorsam bist, wird der Herr das mit der Erkenntnis seiner selbst belohnen. Und du wirst mit neuem Gehorsam beschenkt werden, der dich antreibt, in den Reich Gottes hineintreibt. Lasst uns um diese Begegnung mit dem Herrn Jesus ringen. Ich bin so dankbar für diesen Sommer, liebe Leute. Ich bin diesen Sommer freigestellt von allen Freizeiten bei uns auf dem Gelände. Das nennt sich Fortbildungssommer. Ich habe keine Verantwortung, ich muss keine Freizeiten leiten. Ich darf 4 oder 3 Monate lang Bücher lesen, mich fortbilden, werde dafür auch noch bezahlt. Toll. Aber das wirklich Wertvolle an diesem Sommer für mich ist, dass ich aus diesem ganzen Trott des Alltags herausgenommen bin. Und ich stelle mir ganz ehrlich die Frage, Andreas, bist du Nachfolger oder bist du Bewunderer? Andreas, hast du diese Momente der Begegnung überhaupt noch? Suchst du danach? Betest du danach? Lass uns hier hungrig sein, Leute. Wir brauchen diese Begegnungen, um wirklich Nachfolger zu werden. Jetzt überlege ich, lass mich den letzten Punkt ganz schnell machen. Was mir noch bei Petrus noch auffällt, ist eben der zweite Aspekt, der zur Nachfolge sein wirklich dazugehört, nämlich hier die Entscheidung zur Nachfolge erwächst bei Simon aus der Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit und der Annahme durch Jesus Christus. Jetzt tut der Herr dieses Wunder in der unmittelbaren Nähe des Petrus. Er erkennt, wer tatsächlich hier vor ihm steht, und hier ermüdet von der Aufgabe, sein Boot vom Sinken zu bewahren, die Fische einzusammeln, kniet er vor Jesus nieder und sagt: Herr, geh von mir, du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder. Es ist gefährlich für mich, bei dir zu sein. Realisiert ist die Tatsache, dass seine eigene Unfähigkeit und Sünde zuzugeben die beste Voraussetzung für rechte Nachfolge und für den rechten Dienst im Reiche Gottes ist. Denn nur dann kann ich in absoluter Abhängigkeit zu meinem Herrn dienen. Dieses Bekenntnis des Petrus, ich bin ein Sünder, wird hier eigentlich zum Türöffner für seinen Dienst. Denn nur dann kann ich in absoluter Abhängigkeit zum Herrn dienen. Darrell Bock, großer amerikanischer Theologe, sagte mal, Demut ist der Fahrstuhl zu geistlicher Größe, und das stimmt. Geistliche Größe, der Dienst im Reiche Gottes, wahrhaftige Nachfolge Jesu Christi hat damit zu tun, dass ich stets vor Augen habe, wer ich bin, dass ich Sünde nicht toleriere, mit Sünde nicht spiele, aber dass ich stets vor Augen habe: Herr, ich bin ein Sünder. Und wie kannst du mich in deinem Reich gebrauchen, Herr? Wie kann ich dir nachfolgen, der du Kyrios, der du Herr bist, wenn ich ein Sünder bin? Aber genau das brauchen wir, um geistlich wirklich zu wachsen. Lasst uns Sünde in unserem Leben nicht tolerieren, nicht dulden. Petrus erkennt sie, er benennt sie. Lasst uns Sünde auch nicht in dem Sinne wegreden nach dem Motto, ich habe wenig Sünde, sondern sie auch durchaus vor Augen haben. Herr, ich bin Sünder, ich kann nur in Abhängigkeit von dir existieren und dienen. Und ich muss sofort an Paulus denken. Wenn wir mal aufschlagen, der zweite, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, da spricht Paulus am Ende des Lebens von sich selbst und er formuliert folgende Aussage über sich und über seinen Dienst. Er schreibt in Kapitel 2 folgende Aussage, oder macht folgende Aussage, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Merkt ihr, was er sagt? Er sagt nicht, von welchen ich der Erste war, damals, als ich die Gemeinde verfolgt habe, sondern jetzt am Ende des Lebens, kurz vor seinem Tod. Es ist wahrscheinlich einer der letzten Briefe, den der Apostel Paulus schreibt, und er sagt, von wem ich der Erste bin. Herr, wir sind Sünder. Und wie können wir dir nachfolgen und wie können wir dir dienen mit einer Herzenshaltung, wo wir mit Sünde spielen, beziehungsweise vielleicht auch Sünde wegreden. Ich sündige ja nicht so viel. Nein, hab Sünde vor Augen. Nicht indem du damit spielst, sondern hab Sünde vor Augen, dass dir stets bewusst ist, wo du herkommst und wer du bist. Und weil du das vor Augen hast, dass du mit Paulus sagen kannst, ich bin der Größte von allen, aber ich darf im Dienst stehen, Herr. Und nur so kann ich in völliger Abhängigkeit zu dir dienen und nur so kann ich wirklich nachfolgen. Und ich muss sagen, ich kann mich hier mit Paulus voll identifizieren. Wisst ihr, wie oft ich an einem Sonntagmorgen, wenn ich hier zur Gemeinde fahre und einen Predigtdienst habe, der Gedanke in mir hochkommt, hä, wieso ich? Herr, ehrlich gesagt, bin ich der Allerletzte, der vor die Gemeinde gehen sollte und das Wort Gottes auslegen sollte. Wo ich auf die Woche zurückschaue, auf mein Versagen zurückschaue, vielleicht auf bestimmte Krisen in der Familie zurückschaue, vielleicht sogar am Sonntagmorgen Streit war vor der Predigt. Und ich habe ganz oft den Gedanken, Herr, ich bin der Allerletzte, der es tun sollte. Paulus sagt, ich bin der Größte von allen. Und wir brauchen diese Demut als Fahrstuhl zur geistlichen Größe. Wir brauchen dieses Bewusstsein, ich bin ein Sünder. Und der einzige Weg, um damit richtig umzugehen, ist zum Herrn zu gehen, sie zu bekennen und von diesem Selbstverständnis heraus nachzufolgen und zu dienen. Liebe Leute, lasst uns Nachfolger sein. Ich weiß, es ist ein Kampf. Ich weiß, jeder kämpft diesen Kampf. Aber lasst uns diesen Schritt vom Bewunderer zum Nachfolger jeden Tag in unserem Leben kämpfen und dahin wachsen wollen. Das bedeutet für mich und für dich, lasst uns nach der Begegnung mit dem Herrn suchen. Jesus sagt, wer klopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Ja, aber klopfen müssen wir. Ja, Jesus wird sich zeigen, aber suchen müssen wir. Lasst uns tatsächlich nie vergessen, wo wir herkommen, dass wir nur in der Abhängigkeit zu Jesus dienen können, dass nur er unsere Sünde